Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Wie weiter mit dem Energiestandort Deutschland? So war auch das Eröffnungspodium des 14. Ostdeutschen Energieforums überschrieben, das am 23. und 24. September in Leipzig stattfand. Aus verschiedenen Perspektiven wurde nach der Zukunft des Energiestandortes Deutschland gefragt. Peter Reitz, der CEO der EEX, der European Energy Exchange AG, die auch die größte Strombörse der Welt ist, hatte das Panel mit einer Keynote eröffnet. Die Moderation hatte die Journalistin Andrea Thilo. Und Wirtschaft im Osten dokumentiert hier die Diskussionsrunde.
Vielen herzlichen Dank, wenn Sie so nett wären, hier rüber zu gehen, Herr Reitz. Wir setzen gleich inhaltlich darauf auf. Ich freue mich sehr, das Podium jetzt zu ergänzen. Dr. Lars Greitsch, Geschäftsführer der Mecklenburger Metallguss GmbH, ist ein Propellerhersteller mit 230 Mitarbeitenden insgesamt. Dann haben wir Mitglied des Vorstands der VNG AG, Bodo Rodestock, ist für vieles dort verantwortlich, Finanzen, Personal, IT. Wir haben Michael Kellner schon mehrfach angesprochen, MdB, energiepolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und wir haben Carsten Rogal, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe und kaufmännischer Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke. Vielen herzlichen Dank, die Herren, dass Sie sich alle Zeit nehmen für den Diskurs, der uns jetzt noch ungefähr 40, 45 Minuten gibt. Ihre Fragen, mehrfach erwähnt, sind total willkommen, entweder mit Handzeichen oder über den digitalen Raum. Erste offene Frage an Sie alle. Teilen Sie das Zielbild von Herrn Reitz und die Stellschrauben, die er sagt, die da jetzt gedreht werden müssen, will sagen, Investitionen nur in Verbindung mit mehr Flexibilisierung. Sind wir uns da alle einig an diesem Küchentisch? Freiwillige vor. Wollen Sie anfangen?
Ja, also ich denke schon, dass das genau das Problem ist sozusagen, wenn wir jetzt wieder technisch irgendwas vorgeben, um wieder zu heilen, aber an den falschen Stellen, dann kommen wir natürlich preislich nicht weiter. Ne? Wir müssen genau an den Kurven ansetzen oder noch besser sozusagen allen Unternehmen die Freiheit geben und auch die behördlichen Rahmenbedingungen, das selbst zu tun. Also wir würden das gerne tun. Aber mit 230 Mitarbeitern ist es immer eine Hürde, weil man braucht ein paar Mitarbeiter, um halt diesen Behördendschungel dann zu bewältigen, Großspeicher zu planen.
Gut, wir sammeln mal weitere Stimmen, ob wir uns hier alle einig sind in einem. Herr Rodestock.
Also absolut. Ich meine, es kam ja eingangs, dass wir an den großen Rädern drehen wollen. Das heißt, wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verlieren. Und ich hatte jetzt tausende Beispiele, vielleicht kommen wir nachher noch
zu
sprechen. Es ist de facto wirklich so, wir wollen die Energiewende so perfekt wie möglich machen verlieren uns dann tatsächlich in einem Regelungswust, der einfach gerade für den Hochlauf, jetzt spreche ich mal für das Thema Wasserstoff, absolut tödlich ist. Also hier braucht es tatsächlich mehr Pragmatismus. Wir können gerne konkret werden, aber ich teile das. Wir brauchen viel mehr Flexibilität, auch in den Systemen übergreifend sozusagen die Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt, besser nutzen zu können.
Wir kommen dazu zurück. Herr Kellner.
Ja, ich glaube, das ist ja ein No-Brainer. Das sind alle der Meinung und es ist in der Tat darum, wie man das umsetzen kann. Ich meine, eine der wirklich großen positiven Überraschungen der letzten Jahre, wenn ich zurückschaue, ist der Preisverfall beispielsweise im Batteriespeicher. Das haben wir vor 4 Jahren nicht so vorhergesehen. Ist eine unglaublich positive Entwicklung. Geht man ran. Ansonsten will ich nur sagen, ich fühle mich wie so ein schlechter Student hier im Hörsaal. Ich muss mich weil ich mich auch aus Berlin davongestohlen habe, ist nämlich heute Sitzungswoche und deswegen muss ich auch ein bisschen früher rausrennen, sonst kriege ich mich zu viel Ärger, wenn ich gar nicht mehr in Berlin auftauche.
Verständnis.
Deswegen haben Sie Verständnis, wenn ich nachher mich einfach ganz still und leise davonstehle. Aber ich will einen Gedanken, der ist nämlich wichtig, dass die allererste Grafik, die fand ich noch viel entscheidender.
Können wir die nochmal haben? Könnt ihr netterweise die nochmal hochlegen?
Da sehen wir nämlich die Strompreise, Entschuldigung, die zweite Grafik, wenn Sie noch eins weitergehen, die Strompreise, die Stromgestehungskosten in Deutschland, eine Grafik weiter bitte, dass die Stromgestehungskosten in Deutschland nämlich gar nicht so hoch sind, wie das oft genannt wird, aber
Aber das war ja ohne, das war ja, ja, wir haben es ja gesagt.
Deswegen wollte ich ja gerade sagen. Und deswegen ist der Punkt, wir haben ja, ich habe ja vorhin das Papier gelesen und ich finde es total richtig, dass man gesagt hat, ich habe die neue Koalition dafür gelobt, dass sie die Strompreise für alle senken wollte. Das fand ich richtig im Koalitionsvertrag. Fand ich total super. Ich habe mich total geärgert, dass sie das für den Mittelstand für alle eben nicht umgesetzt hat. Das war ein Bruch mit dem Versprechen und das würde nämlich total drauf aufzählen, weil dann würde jeder Verbraucher, jede Familie, jeder Mittelständler würde dann davon profitieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei der Stromsteuer dann zu einer Klarheit, zu einer Absenkung für alle kommen. Und das fand ich echt falsch und das wollte ich hier nochmal in Erinnerung rufen.
Okay, Absenkung für alle, halten wir auch schon mal fest. Okay, Sie noch, Herr Rogall, ein Gedanke noch und dann kommen wir nochmal zu den Speichern zurück.
Na, ich würde jetzt mal mit einem Jein von Herrn Reitz übernehmen. Tatsächlich glaube ich, ohne jeglichen Widerspruch, Flexibilität ist wichtig. Aber ich will das gerne noch mal aus Sicht eines voll integrierten Energieversorgers versuchen, mal sichtbar zu machen, weil wir gucken hier ausschließlich auf die Commodity-Preise. Und Herr Reitz hat das vorhin in dem Zieldreieck noch mal angetippt. Und es ist mir wichtig, Ihnen auch hier noch mal das mitzugeben. Versorgungssicherheit als Netzbetreiber heißt am Ende auch, dass es Rahmensetzungen geben muss, die Flexibilität ermöglichen. Wir haben das vorhin schon mal spaßeshalber gehört, was Herr Söder möchte. Das hat ja Ursachen. Netzanschlussverordnung 2006, seitdem gibt es die. Die führt am Ende dazu, dass derjenige, der einen Speicher heute anmeldet, auch diese Netzanschlusskapazität blockiert. Der Netzausbau, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist ein Stückchen weit hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien zurückgeblieben. Und das mal in Einklang zu bringen, erst das ermöglicht ja dann die Nutzung von Flexibilitäten.
Okay, was fordern Sie ganz konkret?
Also zunächst erstmal muss der politische Rahmen, der gesetzliche Rahmen angepasst werden, damit diese Diskussion, die ich unsäglich finde, da bin ich sehr bei Herrn Winnert, ob es im ersten Gaskraftwerk oder ein Speicher werden soll, es soll am Ende derjenige zum Zuge kommen, der sich wirtschaftlich durchsetzt und der Flexibilität am Ende auch sichtbar macht. Mhm. Und das ist mir völlig egal, ob es ein Gaskraftwerk ist oder ein Pumpspeicherkraftwerk oder ein Batteriespeichersystem. Das muss möglich sein. Das ist der gesetzliche Rahmen. Daneben muss eben am Ende auch Bundesnetzagentur, ich sage das jetzt mal, persönlich Betroffener, den Rahmen setzen, dass es wirtschaftlich auch sinnvoll ist, dass wir in die Netze noch mehr investieren, als wir ohnehin schon machen. Wir machen das gerne, aber es muss sich als Unternehmen auch lohnen.
Okay, dann setze ich mal da auf. Da möchte ich genau drauf und dann kommen wir zu den Batteriespeichern. Ein erfolgreicher Business Case. Wie machen wir aus dem, was wir anzubieten haben? Wir hören es seit heute Morgen. Ostdeutschland hat so viel zu geben. An diesen Tagen, sie produzieren hier mehr Strom, als man überhaupt verarbeiten kann. Wie machen wir aus dem, was hier passiert, einen erfolgreicheren Business Case und was braucht es dafür langfristig? Herr Rodestock, vielleicht Sie zuerst.
Sie schauen mich an.
Ja, ich gucke Sie an.
Dann antworte ich gerne.
Gerne.
Also ich habe es ja gesagt, ne? Also wir stehen jetzt hier als VNG, als Erdgasanbieter, sag mal, für die Moleküle. Und die Moleküle wird es, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch in der Energiewende brauchen, also nach einer Energiewende auch. Deswegen investieren wir ja auch kräftig rein. Wenn ich das Bild nehme von Herrn Reitz, könnte ich sagen, okay, die Gaspreise gehen ja nach unten, da ist die Welt in Ordnung, wir bleiben in unserem alten Geschäftsmodell. Ist ja nicht so. Wir wollen ja massiv investieren und die Energiewende kostet über 1 Billion. Wir als Unternehmen wollen die nächsten 10 Jahre 5 Milliarden investieren. Und das bedeutet, wir brauchen wir brauchen wirtschaftliche Projekte und wir kommen nicht in die Wirtschaftlichkeit der Projekte, insbesondere im Wasserstoffbereich, weil einfach die Rahmenbedingungen, die es braucht, nicht so gesetzt sind, dass sie für uns als Unternehmen attraktiv sind, reinzugehen und gleichzeitig aber auch nicht wettbewerbsfähige Preise möglich sind, damit der Kunde, die Unternehmen am Ende auch den Wasserstoff abnehmen. Wir verlieren uns hier im Klein-Klein und ich will mal ein Beispiel bringen, wie wir da unterwegs sind. Und zugegebenermaßen ist das jetzt gar nicht unbedingt die alleinige Kritik jetzt, ich sage alleinige Kritik Richtung Regierung, sondern es geht ja auch in die europäischen Regionen rein. Wir haben Anforderungen an den Strom, an sozusagen das Ökosiegel, an den grünen Wasserstoff, die sind so gesteckt, dass wir den Strom, den wir nutzen dürfen, der muss sozusagen aus Windrädern genutzt werden, die explizit auch, sag ich mal, in der unmittelbaren Nähe sich befinden. Es darf nur der Strom genutzt werden, der sozusagen dann auch in dem Moment da ist. Dann darf er in den Elektrolyseur hinein und dann kann er auch erst zu Wasserstoff produziert werden. Und dann gibt es eine Menge Kriterien noch darüber hinaus. Das heißt, das ist ungefähr so, wenn Sie heute an die Tankstelle fahren würden mit Ihrem Elektroauto und würden im Prinzip in dem Moment, wo sie tanken, sicher gehen müssen, dass der Strom, der da jetzt, das kann nicht funktionieren. Die sogenannten Kriterien sind viel zu groß und das nimmt uns die Flexibilität und bezogen auf das, was Herr Reitz sagt, wenn wir Strom im System haben, der überschüssig ist, den dann auch gerade in der Hochlaufphase zu nutzen für diese Projekte, das macht es wirtschaftlich ja auch für den Kunden. Wir kommen von den Erzeugerpreisen nach unten, wir schließen die Lücke und ermöglichen überhaupt erstmal den Hochlauf. Und so wie wir es in der Windbranche und in der Photovoltaik ja auch gesehen haben, am Anfang braucht das System die Förderung und die Rahmenbedingungen und dann kommen wir automatisch in den Hochlauf. Wenn wir das nicht schaffen, dann riskieren wir den kompletten Umstellungsprozess.
Sie nicken. Kurzer Rekurs noch darauf.
Ja, weil ich dem vollständig zustimmen kann. Wir haben es jetzt dreimal gesehen. Wenn man die Diskussion, die wir jetzt gerade führen über Wasserstoff, grüne Wasserstoff ist viel zu teuer, die haben wir vor 25 Jahren mit Windkraft geführt. Dann haben wir sie mit Solarkraft geführt, alles viel zu teuer. Dann haben wir sie über Batterien geführt, auch alles viel zu teuer. Und wir haben gesehen, wenn die Anschubfinanzierung kommt, dann gibt es massive Skalierungseffekte. Dann gehen die Stückkosten extrem runter. Wir haben Preisverfälle von 80-90% gesehen. Und genau diesen Anschub braucht jetzt der Wasserstoffmarkt, damit wir in diese Phase kommen. Dann werden auch dort die Preise sich nach unten bewegen.
Herr Kellner, Sie noch und dann kommen wir zum Batterien.
Ja, es ist so. Und ich will nochmal die Chancen für Ostdeutschland beschreiben, weil wir sind ja hier beim Ostdeutschen Energieforum. Ich hoffe jetzt sehr, die Kritik mit den RED3-Richtlinien, also an der Umsetzung ist berechtigt. Ich bin gar nicht mehr Regierung, aber das ist egal. Ja? Also trotzdem teile ich, das ist ja noch zu unserer Zeit in RED3 über EU gekommen. Ich will aber auf die Chance nochmal zurückgehen. Wir sehen jetzt gerade die Umsetzung nochmal in deutsches Recht. Ich hoffe sehr, dass wir zu diesen Beimischungsquoten Wasserstoff, insbesondere für synthetische Kraftstoffraffinerien kommen. Wenn das beschlossen wird, dann gibt es, wir haben hier nicht weit weg Leuna, ne, eine Raffinerie, wir haben in Uckermark eine Raffinerie. Dort grauen Wasserstoff aus Erdgas durch Grün zu ersetzen, ist ein Business Case, hilft dem Klimaschutz und bringt sozusagen dauerhaft dort eine Sicherheit von Arbeitsplätzen in diesen Industriegebieten oder Chemieparks mit sich. Das wäre total wichtig. Dazu brauchen wir jetzt die gesetzliche Umsetzung. Mhm. Und dazu brauchen wir eben auch, ne, Flugplatz, Halle Leipzig ist nicht weit weg von hier. Wir haben Beimischungsquoten, die vorgegeben werden für synthetisches Kerosin oder Pönalen für die Airlines. Also auch deswegen wichtig ist eine Chance, dass das hier entsteht und dass diese Industrie hier entsteht und diese Veredelung und Verarbeitung entsteht. Dafür brauchen wir genügend grünen Strom. Den haben wir nun gerade in Ostdeutschland. Wir könnten übrigens, wenn wir Strompreiszonen hätten, hätten wir wahrscheinlich 90% in Ostdeutschland, würden all die Kaviats, von denen Sie sprechen, wegfallen. Aber nur als Nebenbemerkung mal dahingestellt. Aber das sind Chancen, die da liegen und das teile ich ausdrücklich, was Herr Reitz sagt. Die muss man ergreifen, da darf man jetzt nicht wackeln. Wir haben das Wasserstoffkernnetz gerade auf den Weg gebracht. Das wird gerade in Ostdeutschland. Die ersten Stränge werden von Lubmin bis hierher, die alte oder die neue Nord Stream Pipeline, die Landpipeline, da wird gerade eine der Röhren davon mit Wasserstoff gefüllt. Das ist echt eine positive Pointe der Energiepolitik, dass wir dafür jetzt eine sinnvolle Nutzung finden. Da darf man jetzt nicht wackeln. Diesen Weg sollte man weitergehen, weil da auch eine große Chance für Ostdeutschland drin liegt. Davon bin ich überzeugt.
Vielen herzlichen Dank. Frage von Isabel. Ich komme dazu. Wir hören dich noch nicht.
Ja, yes. Dankeschön. Sie hatten gerade das Thema Strompreiszonen angesprochen. Das ist auch ein Thema, was hier den Menschen im Raum und auch online quasi auf den Nägeln brennt. Und da sind jetzt alle gefragt. Also gerne auch die Industrie, die Unternehmerverbände, die EEX, zu einer möglichen Aufteilung der deutschen Strompreiszone. Wie stehen Sie dazu und für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Wer möchte die Frage nehmen?
Ich kann mal anfangen. Bitte. Wir können die Herren gerne noch ergänzen. Also wir halten davon gar nichts, weil wir damit einen der größten Vorteile, den wir in Deutschland haben, nämlich eine große Strompreiszone, in der ganz viele verschiedene Akteure dafür sorgen, dass die Kosten für Stromeinkauf extrem niedrig sind. Das würden wir damit aufgeben. Wir haben das gesehen. Es gibt ja einige Beispiele, wo man Strompreiszonen aufgeteilt hat. Also für die, die sich noch erinnern, Deutschland und Österreich war mal eine Strompreiszone, hat man Österreich aufgeteilt, abgespalten sozusagen. Die Liquidität in den Märkten hat sich extrem unterschiedlich entwickelt. Deutschland ist nach wie vor der größte und liquideste Strommarkt in Europa. Davon profitieren insbesondere die Industrieunternehmen, also alle Verbraucher, die sonst Strom sich einkaufen möchten für die Zukunft, müssen einen entsprechend großen Bid-Ask-Spread zahlen. Das sind volkswirtschaftliche Kosten, die extreme Höhen erreichen können. Fragen Sie mal in Österreich nach.
Okay, noch jemand dazu oder nicken Sie alle?
Also auf die Frage, ich sehe keine politische Mehrheit dafür, dass wir Strompreiszonen in Deutschland bekommen. Ganz ehrlich, das wäre ja wenn das mit eine europäische Regulierung, aber das sehe ich nicht. Aber ich möchte schon einen Gedanken noch mal äußern, der für Ostdeutschland wiederum wichtig ist. Wenn wir sagen, es kommen keine Strompreiszonen, wir brauchen für ein effektives System, brauchen wir Preissignale im Markt. Das muss ja jemand von der Börse herreiz null erklären. Und wir haben diese Fiktion dieser Kupferplatte. Also müssen wir darüber nachdenken, was machen wir stattdessen. Das heißt beispielsweise stromdienliche Elektrolyseure nach Norden und Ostdeutschland. Da, wo wir sozusagen viel Strom haben, dort auch die Last, dort die Erzeugung, weil es natürlich viel teurer, den Strom erst übers Netz zu schicken, als ihn durch die Pipeline zu schicken. Das heißt, wir müssen dann regeln, wo kommen die Elektrolyseure hin? Nach Norden, nach Ostdeutschland. Ich finde, wir brauchen dann, da hat die Bundesnetzagentur recht, dass sie über dynamische Netzentgelte diskutiert, weil das ist nämlich auch ein Punkt. Ne? Sie erinnern sich an die Grafiken mit den Spitzen, die wir da noch sehen. Ja. So, da dynamische Netzentgelte da drauf ist natürlich dann auch ein Anreiz. Also ich möchte schon sagen, unser System braucht marktliche Anreize und wenn der Weg der Strompreiszone politisch kein mehrheitsfähiger Weg ist, wovon ich überzeugt bin, dann werden wir an vielen anderen Stellen überlegen müssen, wie kriegen wir Preissignale im Markt, weil wenn Sie weniger Steuerung wollen, wo es immer eine Fehlsteuerung gibt, finde ich diesen Gedanken richtig und wichtig und dann kann man nicht dabei stehen bleiben und sagen, ja, wollen wir nicht, sondern muss man dabei stehen bleiben, wie optimieren wir dann das System und dazu habe ich zwei Beispiele genannt.
Mhm. Vielen herzlichen Dank. Isabel, hast du noch eine Frage momentan?
Es kommt noch eine kurze Nachfrage dazu. Mit Hinblick auf die Strompreiszone, was halten Sie von der weiteren Dynamisierung der lokalen Netzentgelte?
Ja, sind wir beim Thema.
Ist ja jetzt schon gesagt. Ist ja mehr also, damit, ja. Ist auf jeden Fall hilfreich, das zu machen. Ich will noch eine Sache ergänzen. Natürlich braucht man dann auch im Lokalen Flexibilitätssignale. Und auch dafür können wir als Börse eine Lösung liefern. Das darf man aber nicht verwechseln mit, wir teilen die ganze Strompreiszone auf, sondern wir ergänzen die sehr liquide Strompreiszone um lokale Flexibilitätsmärkte, wo wir dann auch lokale Preissignale bekommen.
Mhm. Vielen Dank, vielen Dank. Ich gehe mal zum Thema Batteriespeicher zurück. Sie haben den Batteriespeichern, ich sage nicht das Wort geredet, aber es war ja prominent in Ihrer Rede. Vielleicht können Sie mal ausholen, was derzeit die Pferdefüße sind, in dem Augenblick, wo man versucht, genau da prominent anzusetzen.
Na, ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen
gerne.
Und nochmal ganz kurz auf die Diskussion ist ja weitergegangen, nochmal drauf eingehen. Also Netzentgelte sozusagen. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir mit die höchsten Netzentgelte, obwohl wir die Netze ja quasi, kann man sagen, vielleicht nicht brauchen, weil wir den Strom ja dann auch selbst verbrauchen. Natürlich brauchen wir die Netze, um den Strom auch wegzubekommen, ist klar. Aber andere brauchen diese Netze vielleicht dringender, die halt viel weniger Netzentgelte zahlen. Dann ist die Wahrheit ja, dass wir uns jetzt gefeiert haben, dass wir die Netzentgelte ein bisschen gesenkt haben. Wenn ich das aber mal vergleiche mit 21, 22, dann sind sie immer noch höher. Das heißt, wir haben uns jetzt kurzzeitig, haben wir uns jetzt gefeiert, aber wenn man den Langzeitvergleich macht, sind sie immer noch höher. Und die Kurve, die Sie gezeigt haben, das ist ja gut, das ist dann der Arbeitspreis, der theoretische. Aber wir müssen natürlich als Industrieunternehmen Verträge schließen, die halt günstig und sicher sind. Und ich kann sagen, wenn ich diesen Jahresverlauf nicht die Kurve zeichnen würde, dann habe ich am Anfang, also in der Vergangenheit, viel günstiger eingekauft als das, was Sie gezeigt haben und kaufe jetzt nicht so günstig ein, wie Sie es zeigen. Also das ist ja immer dann die Frage, wie man auch am Ende seine Jahresversorgung hinbekommt. Wenn wir jetzt dazu kommen, dass man was ändern will, zum Beispiel einen Batteriespeicher installieren will oder wir haben ja in der Vergangenheit auch andere Regularien gehabt für energieintensive Unternehmen wie die EEG-Umlage.
Die Beispiel,
dann ist es so, dann ist die Wahrheit ja auch ein bisschen anders. Und ich glaube, da müssen wir grundsätzlich ganz allgemein verstehen, dass gesetzgeberische Rahmenbedingungen noch nichts damit zu tun haben mit den realen Rahmenbedingungen, weil dazwischen, zwischen der Gesetzgebung und dem, was wir ja dann spüren, liegen ja sehr viele Institutionsschichten, die aus der Gesetzgebung sozusagen mit immer weiterer Übersetzung und Auslebung einer falschen Fehlerkultur und, sag ich mal, dem Gegenteil einer Ermöglichungskultur alles Mögliche daraus bauen. Beispiel EEG. Wir sind eine Buntmetallgießerei. Wir waren erstmal überhaupt nicht berücksichtigt. Bei 13 Gigawatt Strom pro Jahr waren wir nicht berücksichtigt. Dann haben die Verbände gekämpft. Dann waren wir auf dieser Liste. Auf der Liste sind wir jetzt beim Industriestrom wieder nicht.
Warum das nicht?
However.
Aha, genau. Okay.
Das sind halt alles so Fragen. Und dann geht es ja weiter. Dann ist man befreit. Und dann muss man bei 13 Gigawatt Strom pro Jahr das Pförtnerhäuschen mit einer 8 Watt Neonröhre und einem 30 Watt Computer geeicht zählen, weil der Pförtner nicht Mitarbeiter des Unternehmens ist, sondern extern. Also das ist das, was aus der Gesetzgebung dann sozusagen in die Realität...
Freudvoll, ja.
Das ist super freudvoll.
Ja.
Und da müssen sich Leute mit beschäftigen, ein eigenes Unternehmen. Dann muss der Wirtschaftsprüfer das alles prüfen. Das heißt, die Wirtschaftsprüferkosten gehen hoch. Also es gibt ganz viele Leute, die davon profitieren. Ganze Berufsgruppen bekommen natürlich ordentlich mehr Arbeit. Aber die zahlen wir natürlich alle.
Ja, ja.
Und das deswegen, also Batteriespeicher, da...
Okay.
Ich hoffe, dass es besser läuft, aber da sehe ich schon Ungemach, wenn man das dann wirklich umsetzen will, wie es dann im Detail funktioniert.
Okay. Ich sammle mal weiter. Wie geht es weiter mit dem Energiestandort Ostdeutschland? Worüber haben wir noch nicht geredet? Oder auf welche Frage, die Sie maßgeblich beschäftigt, haben Sie noch keine Antwort? Es ist aber super wichtig, dass wir die Frage jetzt stellen, weil sie zum Kern gehört, damit es weitergeht. Auch auf dem Hintergrund des 10-Punkte-Plans von Katharina Reiche etc. Was fehlt noch in der Debatte? Ich gucke Sie alle ganz scharf an. Herr Rogal, Sie zuerst und dann Sie, Herr Brodestock.
Na, ich will gerne noch mal versuchen zu provozieren.
Gerne.
Ich habe das schon an anderer Stelle mal formuliert. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass wir 25 Jahre, nachdem wir angefangen haben, eine Technologie zu fördern, uns damit beschäftigen müssen, dass diese Förderung für neue Anlagen eben nicht mehr nötig sein muss. Das meint nicht nur die Aufdachanlagen, sondern eben auch die Freiflächenanlagen. Ich will das nicht falsch verstanden wissen. Wir selber als Stadtwerke Leipzig investieren auch in diesem Bereich Photovoltaik und Windkraft ganz intensiv bis hin zum Speicher. Dennoch glaube ich, 25 Jahre danach muss man mal darüber nachdenken, ob es nicht dem Markt überlassen darf.
Aber es wird doch gerade debattiert.
Ja. Ich will das am Ende noch mal sagen, weil das, was mich wirklich bewegt, ist die Belastung des Haushaltes, der Steuerzahler und das, was eben die Politik gerade auch wieder diskutiert, sind nicht nur eine dauerhafte Entlastung der Netzentgelte, was ich ja verstehe, nicht falsch verstehe. Also die Industrie muss vernünftige Strompreise haben, aber ich muss mir das auch leisten können. Mhm. Und wir reden auch in den Stromnetzentgelten über Redispatchkosten, weil die Netze eben noch nicht so ausgebaut sind, die Flexibilität, die vorhin angesprochen wurde, eben noch nicht vorhanden ist. Das heißt, ich regel ab.
Aber wie kriegen wir da Geschwindigkeit, kurzer Sidekick und dann zu Ihnen, Herr Kellner und Herr Rodestock. Wie kriegen wir da Geschwindigkeit rein? Netzausbau, wie kriegen wir da Geschwindigkeit rein? Soll ich die Frage zurückziehen? Okay, nächste Frage.
Entschuldigung.
Ja.
Zunächst erst einmal ist politisch auf den Weg gebracht und da hat Herr Kellner völlig recht, dass wir das überragende öffentliche Interesse im Planungsrecht verankert haben. Aber es kommt nicht an bei uns. In den Kommunen, in den Verwaltungsstuben kommt das nicht an. Es ist einfach nicht der Mut da, einfach auch Entscheidungen zu treffen. Es klang ja vorhin schon mal an, wir müssen Entscheidungskompetenz auch fördern und wir müssen es zulassen. Und das, was wir erleben, sieht eben völlig anders aus in den Amtsstuben. Und wir erleben ein B-Plan-Verfahren in 3-Jahres-Rhythmen. Das ist völlig fassungslos. Mhm. Und wenn man dann darüber hinaus auch schaut, dass wir in dieser schönen Stadt in Leipzig, ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem auf die Füße, eine ganze Anzahl von Umspannwerken neu errichten wollen und die Bevölkerung da jetzt schon dagegen schreit, weil wir Umspannwerke brauchen, dann ist irgendwas falsch.
Ja gut, aber dafür haben wir ein eigenes Panel zur Frage. Das ist ja auch nicht profan, die Frage der BürgerInnenakzeptanz. Dazu haben wir ein eigenes Panel im Rahmen dieser zwei Tage, weil es so maßgeblich ist, wie wir die Akzeptanz erhöhen. Aber wir sammeln mal weiter. Herr Rodestock, Sie zuerst und dann Herr Kellner.
Sie hatten ja die Frage gestellt, ne? Also was braucht jetzt der Energiestandort Ostdeutschland?
Ja.
Und ein Stück weit ist das ja auch. Ne? Ich meine, auf der einen Seite sind wir jedes Jahr in ähnlichen Formaten unterwegs und diskutieren häufig die gleichen Dinge, ne? Und proklamieren Pragmatismus und es passiert ja nichts. In dem Sinne zumindest nicht so fühlbar, was daran liegt und ein Stück weit, dass die Regelungswut zunimmt und dass offensichtlich ganz unterschiedliche Interessenslagen drin sind. Deswegen will ich ein bisschen den Blick drauf lenken, was Ostdeutschland auch braucht. Sie hatten es ja gesagt. Ne?
Unbedingt.
Und das, ich glaube, bevor wir uns über die konkreten Themen noch mal unterhalten, braucht es für meine Begriffe, wenn wir in Ostdeutschland sind, noch mal ein klares Commitment, was wollen wir hier haben. Und ich bringe ein Beispiel. Wenn wir der Meinung sind, das klang ja vorhin an, dass wir hier am Standort in der Nähe mit dem Chemiedreieck Bunau, Leuna und Bitterfeld letztlich Stoffströme haben, und ich spreche jetzt mal wieder dafür, die auch Moleküle brauchen, und die Unternehmen dort wettbewerblich also unterwegs sein müssen, dann muss ich mir die Frage stellen, wie gelingt das, dass ich den Unternehmen die Energiepreise, die sie brauchen, oder die Bezugspreise, damit sie überhaupt wirtschaftlich agieren können, ermöglichen kann. Wenn ich diese Strategie nicht habe, wenn ich dieses Zielbild nicht habe, dann riskiere ich erstmal, dass eine Bestandsindustrie verschwindet. Das kann man ja diskutieren.
Das tut ja in Teilen. Passiert das ja auch schon.
Das passiert ja schon in Teilen. Und dann reden wir nämlich darüber, dass wir in der Breite überhaupt nicht diese Wirtschaftsstrukturen haben, wie sie teilweise in anderen Regionen auch da sind. Wir haben das gemerkt beim Ausbau, also bei der Planung des Wasserstoffkernnetzes, weil wir natürlich nicht so viele Standorte, Industriestandorte haben, die angeschlossen werden können oder wo es sinnvoll ist. Und demzufolge müssen wir uns wirklich mit einer Industriestrategie beschäftigen. Mhm. Was wollen wir, wo wollen wir hin, um den Standort auch zu stärken? Und dann im zweiten Teil mit dem Ausbau des Energiesystems aber auch die Wertschöpfungspotenziale nutzen. Das heißt also, wenn wir Geld investieren, das sind jetzt auch Wertschöpfungsmöglichkeiten. Das heißt, wir müssen hier in der Region am Ende des Tages nicht nur Wertschöpfung sichern, sondern auch ermöglichen. Und bevor wir nicht diskutiert haben, wo wir hinwollen.
Und diese Industriestrategie für und in Ostdeutschland, die sehen Sie nicht?
Die sehe ich persönlich nicht in dem Maße, wie wir sie brauchen. Mhm.
Herr Kellner, wir sammeln weitere Fragen. Wir wollen Sie auch analog, da gibt es schon Parallelgespräche. Das finde ich super spannend. Die machen wir gerne öffentlich. Mischen Sie sich gleich ein. Ihre Gedanken, Sie sind ein Expertinnenpublikum, sind total gewünscht.
Ich werde mich jetzt gleich wie angekündigt rausschleichen. Deswegen wollte ich, zu drei Gedanken was da lassen und einer davon zu der Provokation. Das erste ist, wir haben bei den Übertragungsnetzen, also bei den Stromautobahnen, die durchschnittlichen Planungszeiten halbiert über die Gesetzgebung der letzten Legislaturperiode. Das ist ein ziemlich großer Erfolg, weil wir darüber Geschwindigkeit reinkriegen und es ja auch ein Beitrag dazu ist, um Redispatch-Kosten nach unten zu kriegen. Also bei mir oben ist eine Leitung fertiggestellt worden in der Uckermark. Die hat 700 Millionen Euro gekostet. Die Uckermark-Leitung, die Einsparung der Redispatch-Kosten liegt bei 230 Millionen. Also sie sind da innerhalb von 3 Jahren durch mit den Kosten. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. Die ursprüngliche Planung hat mal 13 Jahre gedauert. Die Bauzeit war dann 3. Ja, also so. Aber da ist, glaube ich, viel passiert bei den Netzentgelten will ich gerne nochmal dazu packen. Wir haben sehr mühsam, und das ist ein großer Erfolg gewesen, einen Wälzmechanismus bei den Verteilnetzentgelten eingeführt, der die Verteilnetzkosten fairer verteilt zwischen Nordost versus Südwest. Das ist gelungen. Ich finde auch richtig, dass die jetzige Bundesregierung gesagt hat, sie schießt zu den Netzentgelten Geld dazu. Es wäre auch sinnvoll, wenn es nicht in Jahresscheiben, sondern wenn es eine Planungssicherheit gibt, sondern das über mehrere Jahre geschieht. Für den Mittelstand und für Ostdeutschland wäre es deutlich besser gewesen, wenn es nicht einfach ein Zuschuss zu den Netzentgeltkosten gewesen wäre, sondern direkt auf die Umlagen gegangen wäre, weil so ist ein Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten, die kommen wieder regional. Es ist kompliziert, aber wir sind ja hier in eine Fachrunde, die kommt sehr unterschiedlich bei den einzelnen Regionen an. Deswegen wäre eine Senkung der Umlagen, was weiß ich, Offshore-Umlage sozusagen für alle fairer und eine Gleichverteilung gewesen. Das würde ich mir wünschen. Und dann will ich noch mal was sagen, also das EEG, also das, ne, mit dem sagen die Förderung der Anlagen definiert wird, hat ja eh nur eine Genehmigung bis Ende 26. Das heißt, jede neue Regierung muss ein neues EEG vorlegen und da finde ich auch richtig, dass man über Contracts for Differences, ne, Untergrenze, Obergrenze, so dass es für alle Seiten fair ist und nicht einfach eine Übergewinne mitgibt zur Mitnahme und eine Absicherung nach unten, damit es eine Investitionssicherheit gibt. So, ich glaube, dieser Weg wird dahin gehen. Der ist auch richtig. Ich würde nur davor warnen wollen, jetzt die kleinen Solaranlagen, die Dach-PV-Anlagen zum großen Problem und Popanz zu erklären. Ich will das nochmal sagen. Das waren ja immer auf 20 Jahre Förderung angelegt. Als man angefangen hat mit diesen Förderungen der Dachanlagen, war das bei über 50 Cent im Jahr 2000. Man ist heute bei 6 Cent und das sinkt ja weiter degressiv ab. Also ein Riesenerfolg und die noch hohen Kosten EEG ist von den Altanlagen, die jetzt noch drin sind, von den Nullerjahren. Ja, das wird weiter nach unten gehen. Die Kosten haben sich massiv gesenkt und ich bin allen Leuten total dankbar, diesen Solaranlage aufs Dach schrauben, einen Beitrag zum Klimaschutz, zur Energiewende, zur Bezahlbarkeit leisten. Das führt dann meistens dazu, dass sie dann auch noch eine Wärmepumpe anschaffen, eine Wallbox, ein E-Auto. Und das ist alles richtig, das ist gewünscht. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir sagen, lass doch diese kleine Förderung, das große Teil ist ja der Eigenverbrauch, ja, würde ich eher mit Dankbarkeit rangehen und sagen, hey, super, dass auch viele Privathaushalte mit investieren. Und ehrlicherweise ist es auch richtig, dass wir privates Kapital hebeln, weil sonst, wir können nicht alles, die Verteilnetzbetreiber und alles nur die Großen machen. Deswegen bin ich da auch ein Fan von und will da einmal für werben. Halte es aber ehrlicherweise für die am wenigsten wichtigste Debatte, die wir da führen.
Okay,
lass uns die nicht aus dem Fenster schmeißen. Das war mein Wunsch. Ja? Herzlichen Dank. Okay. Dann verabschiede
ich mich. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Wir machen mal weiter. Wer hatte das Mikro gezückt? Wer wollte noch was? Ja, bitte.
Ja, die Zuschüsse zu den Netzentgelten, die haben wir natürlich vernommen, aber es gibt natürlich Analysen, die zeigen, dass sie dann nicht einfach weiter steigen werden. Das wird ja nicht zu einer Verringerung der Netzentgelte führen. Das ist eine Stabilisierung der Preise, wie wir sie jetzt haben. Das ist die Erwartung.
Wo sind wir denn überhaupt? Bei 11, irgendwas Cent durchschnittliche Netze? Bei welchem Betrag sind wir im Moment durchschnittlich? Ja.
Bei uns sind es umgerechnet, ich sag mal, 40% des Arbeitspreises sind alleine Netzentgelte. 40, 45.
Und von wie viel Prozent träumen Sie?
Das sage ich nicht. Das ist kleine Zahl. Also,
warum nicht? Aber, Sie prozentual sagen?
Prinzip,
ungefähr.
Vielleicht muss man das aber von der anderen Seite mal angehen. Natürlich haben wir jetzt diese ganzen Mechanismen geschaffen und über die Jahre und die sind auch alle sehr komplex und dann haben wir natürlich diese langen Zeiten, wo dann Regularien auslaufen, ne? Also die Altförderung und. Ich habe mich zwar vorhin gemeldet für Weiterführung, aber natürlich bei einem gewissen Punkt bräuchte man ein Reset, weil wir natürlich immer nur was dran bauen und dran irgendwie wieder heilen, Sachen, die wir irgendwie nicht loswerden. Insofern muss man schon mal überlegen, wie man vielleicht, Sie hatten den Begriff Flexibilität, ich mag eher Stabilität, weil eigentlich wollen wir ja stabile Stromversorgung sozusagen. Mhm. Das muss ich natürlich mit flexiblen Strompreisspeichern erreichen oder anderen Netzeingriffen. Aber wenn ich die sozusagen immer quersubventioniere sozusagen, dann zahlen natürlich alle ganzen Maßnahmen. Das heißt, der Markt muss natürlich die Anreize bekommen, das zu leisten. Die Leute, die den Strom produzieren und in den Markt bringen, müssen genau da die Anreize haben. Und dann haben wir ja vielleicht auch gar keine Netzentgelte mehr, weil es nämlich marktmäßig...
Weil wir einen echten CO2-Preis haben.
Weil es dann wirklich in den Preis, in den Arbeitspreis eingerechnet wird.
Vielen Dank. Wer wollte noch was? Nee, hat sich alles erledigt. Ich möchte mal öffnen für unser fantastisches Publikum. Wir sind ja in der Universität, insofern. Ihre Stimmen sind sehr willkommen. Was ist eine Frage, die Sie an uns stellen möchten? Oder was ist ein Gedanke aus Ihrer Praxiserfahrung, Ihres Expertentums, den Sie mit uns teilen wollen? Wo reden wir an Ihnen vorbei? Was fehlt? Sonst, ja, haben wir Sie schon völlig verloren? Ich hoffe nicht. Also es sind überschaubare Smartphones gezückt. Aber machen Sie sich mal bemerkbar. Sie sind ja nicht umsonst hier. Ich möchte so ungern zu Ihnen kommen. Welche Frage brennt Ihnen unter den Nägeln, die wir noch nicht genügend dekliniert haben? Haben wir noch was im digitalen Netz? Ich mache weiter, keine Sorge.
Andrea,
bitte.
Da würde ich direkt mal auf die Flexibilität einsteigen und gerne an Herrn Reitz und an Herrn Bulay, denn das fragen sich tatsächlich auch einige online, wie sehr Unternehmen bereit sind, selber ihre Nachfrage flexibel an die Stromgroßhandelspreise anzupassen und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Sie hatten das ja angeschnitten, aber vielleicht geht es da auch noch mal in Richtung Industrie- und Handelskammer.
Sie zuerst?
Ich kann mal beginnen,
ja, gerne.
Und vielleicht ergänzen Sie dann. Also wir sprechen ja mit vielen Unternehmen, die bei uns an der Börse handeln, und wir sehen, dass die auf diese Kurve, die ich da sozusagen im Intraday-Verlauf gezeigt habe, auch massiv reagieren. Also früher ging immer alles um Real-Time-Production, Lean-Production, was immer die Stichworte waren. Und es sollte alles in Echtzeit durchfließen. Diese Unternehmen haben komplett ihre Strategie geändert. Die investieren jetzt in Puffer. Mhm. Puffer in der Produktionskette, sodass sie die stromintensiven Teile ihrer Produktion tatsächlich zu den Phasen machen können, wo die Strompreise niedrig sind. Und zwar sozusagen in der Überproduktion, ist das, was sie real-time brauchen, um dann diese Puffer zu den hochpreisigen Phasen entsprechend wieder abzuarbeiten. Das sehen wir in allen möglichen Industriezweigen. Und das ist ein wirklich wichtiger Bestandteil der Flexibilität. Da geht es dann nicht mehr um Flexibilität der Erzeugung, sondern Flexibilität des Verbrauchs. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber die Industrieunternehmen machen das schon. Damit wir den Privathaushalt auch in diese Lage versetzen, da stehen wir noch ganz am Anfang. Dazu brauchen wir eben die variablen Stromtarife, und natürlich brauchen wir dafür dann den Smart Meter Rollout. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin in der glücklichen Lage, ich habe schon einen Smart Meter und es funktioniert wirklich.
Sie sind überrascht?
Ich bin nicht überrascht, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Also.
Aber ich kann da sozusagen aus eigener Erfahrung berichten. Ich fahre mehr oder weniger umsonst Auto. Ich lade mein Auto sonntags nachmittags, wenn Strom negative Preise hat, und fahre damit die ganze Woche rum. Also,
aber
es funktioniert schon.
Ein kurzer Sidekick. Eine kurze Frage an Sie, als nicht nur als Herren. Glauben Sie, dass die nächste Generation, wir reden von Batteriespeichern, von bidirektionalem Laden, ein totaler Gamechanger sein wird, weil wir unsere eigenen Kraftwerke zu Hause haben, die wir dann immer...
Absolut.
Also das Auto als Rückfallposition für...
Aber nicht,
Sie wollten was sagen.
Aber nicht, wenn ich zweimal Netzentgelte bezahle.
Ja,
ne?
Verstehe ich. Okay. Kommt mit auf den Wunschzettel. Herr Bulay.
Ja, genau. Ich schließe gerne an Herrn Reitz an. Aber das eine sind ja die kurzfristigen Börsenstrompreise. Und Herr Greitsch hat es ja gesagt, die Unternehmen wollen Stabilität. Und je energieintensiver, in dem Fall je stromintensiver sie sind, wenn sie dann einen Kredit von der Bank wollen und sagen, naja, ich produziere aber kurzfristig, je nachdem, was der Preis hergibt, dann wird die Bank ihnen ja sagen, ja, das kannst du ja gerne machen, aber dann suchst du dir entweder ein anderes Kreditinstitut oder du zahlst mir halt einen Risikoaufschlag bei der Kapitalbeschaffung. Und dann kommt als zweites Thema ja noch hinzu, wenn Sie Ihre Produktion wirklich flexibilisieren, heißt es ja nicht, dass Sie weniger produzieren, sondern Sie verschieben ja Produktion. Das heißt, Sie haben neue Produktionsspitzen und die werden nach dem aktuellen Netzentgeltsystem natürlich mit höheren Netzentgelten bestraft. Da ist die Bundesnetzagentur ja dran und da müssen wir auch ganz dringend dran, dass wie im Beispiel von Herrn Greitsch, der ja das Netz da oben in Mecklenburg wahrscheinlich nie belastet, vielleicht tun sie es in gewissen Viertelstunden, aber vermutlich tun sie es nie, weil sie immer so viel erneuerbaren Strom haben, dann würde es auch da dazu kommen, zumindest zu sagen, Herr Greitsch muss keinen Arbeitspreis mehr bezahlen. Mhm. Das würde natürlich Flexibilität deutlich anreizen, weil natürlich auch in immer mehr Unternehmen die Netzentgelte höher sind als die Beschaffungskosten, die bezahlen.
Vielen Dank. Noch eine Frage, Isabel.
Ja, gerne noch eine Nachfrage dazu. Ach so,
Entschuldigung, aber sehr gerne. Bitte, unser Küchentisch-Member.
Ja, vielen Dank. Ich möchte den Fokus noch ein bisschen genauer lenken auf das, was Herr Rogel sagte, Förderung erneuerbarer Energien, und möchte ein bisschen differenzieren, weil was wir noch haben, ist eine Förderung von kleinen Anlagen, nicht mehr von großen Anlagen. Die sind schon seit längerem förderfrei. Ne? Das heißt, bei Photovoltaikanlagen geht es um feste Vergütungen bis 1 Megawatt und ein Ausschreibungssystem bis 20 Megawatt. Nun ist es aber, wenn man auf die Akzeptanz in der Bevölkerung blickt, eben genau andersrum. Also große Anlagen werden zunehmend weniger akzeptiert, obwohl die eigentlich viel preiswerter produzieren können, während kleine Anlagen, gerade die auf Dächern, eine hohe Akzeptanz genießen. Das heißt, die breite Masse der Bevölkerung ist durchaus bereit, dafür auch mehr zu bezahlen. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Mhm.
Vielen Dank. Herr Rogal.
Den nehme ich.
Danke.
Also, ich will das am Ende einfach sagen, weil mich da zwei Dinge erstmal bewegen. Zum einen, das, was Herr Reitz vorhin ja sichtbar gemacht hat, was wir heute auf der Commodity-Preiskurve sehen im Day-Ahead, wird durch große Anlagen natürlich noch mal ein Stückchen weit stärker gemacht, weil wir alle zur selben Zeit Sonne haben. Ich glaube, das ist ein in sich Problem, das haben wir aber heute schon mal mit Flexibilität und Netzausbau auch genug gestreift. Aber ich will das gerne noch mal aufnehmen, weil ich das vorhin auch deutlich anders gehört habe bei Herrn Kellner. Wir selber diskutieren hier von einer Entsolidarisierung, weil tatsächlich, auch ich habe seit 11 Jahren so eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe, ich fahre auf ein hier so ein Elektroauto, selbstverständlich. Mhm. Ich kann es mir leisten. Und was passiert? Viele Menschen leben in einem mehrgeschossigen Wohnungsbau und die haben überhaupt keine Chance, sich eine PV-Anlage irgendwo hinzunageln und sie die Balkon-PV-Anlagen, die helfen minimal. Und am Ende, finde ich, bin ich derjenige, der eine PV-Anlage, eine entsprechende Wärmepumpe, ich mache das für mich günstig, weil ich mich ausoptimiere, aber die große Anzahl von Mieterinnen und Mietern in dieser Stadt oder in der Region in Deutschland müssen am Ende die spezifisch höheren Netzentgelte, weil ich mich aus der Solidargemeinschaft herausgeholt habe, mit bezahlen. Und das führt auch dazu, dass die Industrie und die Mittelstandsunternehmen am Ende diesen Effekt mitbezahlen. Es geht mir nicht um die 6 Cent. Das ist völliger Unsinn. Ich finde einfach nur, das rechnet sich völlig alleine. Und wenn ich mir eine PV-Anlage auf das Dach nageln möchte, dann vermeide ich Bezug aus dem öffentlichen Netz. Das muss doch jedem klar sein. Und deswegen will ich immer wieder dafür werben, Förderszenarien für neue Anlagen mal anders zu denken.
Ja, das hätte ich unterstrichen mit der Forderung nach Flexibilität. Dann fördere ich halt nur das, was sozusagen auch der Intraday-Kurve hilft. Ne? Und nicht, dann ist ja die Größe eigentlich erstmal nicht entscheidend, sondern die Netzdienlichkeit. Mhm. Das Wort habe ich ja auch gelernt. Das wird ja immer interessanter und das wird sicherlich dann hoffentlich auch bei den Batteriespeichern ordentlich umgesetzt von der Gesetzgebung. Mhm.
Ein Gedanke noch.
Also PV-Anlagen funktionieren übrigens nicht nur auf Einfamilienhäusern. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich wohne direkt hier in Leipzig. Wir sind 22 Parteien in dem Haus und wir haben uns auch jetzt eine Solaranlage auf unser Dach für unseren Gemeinschaftsstrom gebaut. Also auch das funktioniert.
Ohne Balkon.
Ja. Den habe ich auch noch.
Ach so, okay. Isabel. Wir haben noch genau 5 Minuten. Ich sage noch mal, Sie können sich gerne analog melden. Wir hören auch gerne Ihre schönen Stimmen, aber wir machen auch so weiter.
Genau. Netzdienlichkeit ist ja auch ein Stichwort. Mhm. Was halten Sie denn davon, Unternehmen für netzdienliche Produktionsstopps finanziell zu belohnen?
Für netzdienliche Produktionsstopps zu belohnen, um die Überlastung zu minimieren.
Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich dann eine Windkraftanlage subventioniere, weil sie netzdienlich sich abschaltet. Also das führt ja bei uns führt nicht weiter. Und wir müssen halt einfach genau die technologieoffene Möglichkeit fördern, halt netzdienlich zu sein, ohne vorzugeben, was es sein sollte. Aber jetzt quasi dann schon genau diese Produktionsstopps zu fordern, es ist doch erstmal offen, was es sein kann. Ich muss es doch gar nicht so konkret beschreiben.
Also ich glaube, man muss das nicht regeln. Genau die Marktsignale liefert ja der Markt. Ich habe die Preiskurve vorhin gezeigt. Da braucht man denen nicht verbieten zu produzieren. Wenn sie denn zu 125 Euro produzieren wollen, dann sollen sie das tun. Aber sie haben einen riesen Anreiz, lieber mittags ihre Produktion hochzufahren. Da ist es deutlich günstiger.
Herr Rogal, wollen Sie noch was sagen?
Ja, wenn man das am Ende dann bis auf die Netzebene herüberzieht und dort, wir haben das vorhin diskutiert, dynamische Netzentgelte mit berücksichtigt, dann wird Flexibilität auch im Rahmen der volkswirtschaftlichen Preiselastizität dazu führen, dass auch ein Unternehmen schlicht ein Business Case aufstellt und zu seiner Bank geht und sagt, ich investiere jetzt ein paar hunderttausend Euro oder ein paar tausend Euro und dann wird am Ende mein eigener Bezug in den nächsten 2,5 Jahren zurückverdient werden. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Verbieten würde ich es nicht.
Herr Rodestock?
Ja, am Ende läuft es darauf hinaus, je mehr Eingriffe ich gebe, also vornehme in den Markt hinein, desto ineffizienter wird das System am Ende auch, weil es sich immer danach orientieren wird, wo ich jetzt den besten Euro bekomme. Und was es dazu führt, dass es am Ende das Gesamtsystem viel teurer wird und der Allgemeinkunde, am Ende jeder Kunde muss es mitbezahlen und damit leidet die gesellschaftliche Akzeptanz, weil die Preise nach oben gehen durch die Systemkosten und wir haben ein ineffizientes System.
Das ist genau das, was ich sage. Aber apropos Akzeptanz und Transparenz, man kann doch diesen ganzen, ich sage jetzt nicht Quark, aber Sie wissen, was ich meine. Diese unglaubliche Komplexität kann man doch da draußen überhaupt niemandem klar machen. Das ist doch der totale Wahnsinn, oder nicht? Okay, Schlussfrage.
Also Gut. probieren das jedes Mal wieder. Und ich kann Ihnen sagen, es funktioniert schon auch. Also ich kenne inzwischen einige Leute, die investieren, weil sie sich eine PV-Anlage aufs Dach schrauben oder was auch immer machen. Und dann über ihr Smartphone steuern, wann sie jetzt ihr Auto laden, wann sie jetzt ihre Waschmaschine anstellen. Das hat sogar ein bisschen was von Spaßfaktor, der dabei entsteht.
Ja, wir machen das auch. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja,
und wenn dann kann man Energiewende erlebbar machen.
Ich würde Ihnen nicht widersprechen, bin voll bei Ihnen.
In der Reiz fährt Sonntagnachmittag kein Auto, weil er laden muss.
Ja. Wer so weit ist, hat dann auch viel Spaß oder Frust, je nachdem, wenn die Sonne nicht scheint. Ich kenne es. Ich möchte schließen, wenn sich bei Ihnen jetzt nichts mehr in diese Richtung regt. Ich möchte schließen, Freiwillige vor, Sie suchen sich ein Zielbild, Sie können 2045 nehmen, Sie können aber auch eine andere Jahreszahl nehmen. Was sehen Sie? Das ist die Regnose des Zukunftsforschers Matthias Hawks. Sie gehen in die Zukunft, Sie erzählen, welches Bild Sie sehen und Sie erzählen uns, was sich kurzfristig geändert haben wird, Futur 2, damit das Zielbild Wirklichkeit wird. Ist es verständlich? Soweit. Okay, also Sie gucken in die Kristallkugel. Sie suchen sich alle vier jeweils ein Bild aus, dass Sie, ich sage jetzt nicht blühende Landschaften, aber Sie sehen etwas Energiesituation in Ostdeutschland, wahnsinnige Chancen, irrsinnige Potenziale. Was sehen Sie und was wird kurzfristig passiert sein, damit das Bild Wirklichkeit wird? Freiwillige vor.
Okay, ich fange an. Ich sehe einen kompletten Umbruch unseres Systems der Stromversorgung von einer Welt, wo wir mit Produktion eine gegebene Verbrauchskurve versuchen zu treffen, hinzu, wir haben eine gegebene Produktionskurve, im Wesentlichen durch Wind, durch Sonne vorgegeben und wir optimieren unseren Verbrauch danach, wann Strom da ist und wann nicht.
Welches Jahr?
Das wird nicht in einem Big Bang passieren.
Welches
sondern
Jahr?
45 haben wir das.
45, okay. Wir haben 20 Jahre Zeit. Sie hatten jetzt viel Zeit nachzudenken. Herr Greitsch.
Genau. Also wir schaffen das natürlich, CO2-neutral zu sein, die Energiewende zu schaffen.
2045.
Und das deswegen, weil das so passiert ist, dass es wirklich dann am Markt, vom Markt selber geregelt worden ist, weil die Rahmenbedingungen wirklich auch entbürokratisiert worden sind und weil die politischen Entscheidungen nicht durch Interessen aus vorherigen Tätigkeiten sozusagen beeinflusst wurden.
Na, viel Spaß.
Und so weiter und so fort. Also okay. Das ist alles passiert und deswegen haben wir das dann auch wunderbar gemeistert.
Es läuft. Herr Rodestock.
Ich bin ja ein Grundoptimist, insofern werde ich auch ein zuversichtliches Bild zeichnen. Also wir befinden uns im Jahr 2045. Ich würde sagen, wir haben dann hoffentlich einen großen Teil geschafft, dass wir auch, ich bin jetzt beim Wasserstoff, den Wasserstoffhochlauf hingekriegt hatten, damit auch Teile der Industrie und Wertschöpfung hier in der Region nicht nur behalten haben, sondern auch neue Industriezweige entstanden sind, die jedes sieht, also ein schönes Zukunftsbild. Und wir werden dann rückblickend sagen, im Jahr 25, 26, vielleicht nicht nur allein durch dieses Format hier, haben wir nochmal einen Gang zurückgedreht und haben nochmal gesagt, was muss wirklich gemacht werden. Wir haben aufeinander sind dazugegangen, haben zuversichtlich gemeinsam die Themen gelöst, pragmatisch, einfach und nicht so kompliziert. Und genau, so
vielen herzlichen Dank. Herr Rogal.
Also ich habe jetzt überlegt, ob ich Ihnen einen Wunsch skizziere oder meine Erwartungshaltung. Also meine Erwartungshaltung ist ganz kleines bisschen Nuance pessimistischer. Ich würde sagen, 2045 haben wir 95% unserer Hausaufgaben geschafft. Wir sind fast CO2-neutral. Die letzten 5% sind nach meiner Einschätzung einfach so teuer, dass wir noch nicht so weit sind. 2045. Meine persönliche Einschätzung. Und das in der Kombination mit dem, was Herr Reitz, so habe ich es zumindest verstanden, auch prognostiziert, mit einer ganz starken Automatisierung, Digitalisierung. Und ich glaube, das erwarte ich auch, dass die Smartphones oder was auch immer für Geräte wir zukünftig nutzen werden, am Ende für uns diese Aufgabe übernehmen und dass unser Wohlstand, unser dem, wie wir uns heute gewohnt haben, einfach kein Einbußen hinnimmt.
Also vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, die Herren, für Ihre Impulse. Vielen Dank für Ihre Fragen.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.